heimwärts. Endlich konnten die Hobbits den Blick zur Heimat hinwenden. Sie brannten darauf, das Auenland wiederzusehen. Doch zuerst ritten sie nur langsam, denn Frodo ging es nicht gut. Als sie an die Brunnenfurt kamen, hatte er angehalten und sich offenbar gescheut, in den Fluss zu reiten. Und sie bemerkten, dass seine Augen eine Zeit lang die Gefährten und die Dinge um ihn nicht zu sehen schienen. Den ganzen Tag war er sehr still. Es war der 6. Oktober. »Hast du Schmerzen, Frodo?« fragte Gandalf leise, der neben ihm ritt. »Nun ja«, sagte Frodo. »In der Schulter, die Wunde schmerzt, und die Erinnerung an das Dunkel macht mir schwer zu schaffen. Es war heute vor einem Jahr.« »O weh, es gibt Wunden, die nicht völlig geheilt werden können«, sagte Gandalf. »Ich fürchte, das gilt auch für meine«, sagte Frodo. »Es gibt keine echte Heimkehr. Auch wenn ich wieder ins Auenland komme, wird es für mich nicht mehr dasselbe sein, denn ich bin nicht mehr derselbe. Messer, Stachel und Zahn haben mich verwundet, und die Bürde hat mich erschöpft. Wo soll ich Ruhe finden?« Gandalf antwortete nicht. Bis zum Ende des nächsten Tages waren der Schmerz und das Unwohlsein vergangen, und Frodo war wieder bester Laune, als erinnere er sich gar nicht mehr an den finsteren vorigen Tag. Danach ging alles gut, und die Tage verstrichen rasch, denn sie ritten gemächlich und gönnten sich oft eine Rast in dem schönen Waldland, wo das Laub rot und gelb in der Herbstsonne leuchtete. Schließlich kamen sie zur Wetterspitze, eines Tages, als der Abend schon näher rückte und der Schatten des Berges dunkel über der Straße lag. Da drängte Frodo zur Eile. Er wollte den Berg nicht ansehen und ritt mit gesenktem Kopf durch seinen Schatten, den Mantel eng um den Leib gezogen. In der Nacht schlug das Wetter um. Ein Wind von Westen trug Regen heran und blies laut und kalt über das Land, und die gelben Blätter wirbelten durch die Luft wie Vögel. Als sie zum Chetwald kamen, waren die Zweige schon fast kahl, und ein dichter Regenschleier entzog den Breberg ihren Blicken. So kam es, dass die Reisenden gegen Abend eines feuchten, stürmischen Tags Ende Oktober die Steigung der Straße vor dem Südtor von Bree hinaufritten. Das Tor war fest verschlossen, der Regen peitschte ihnen ins Gesicht, niedrige Wolken jagten am dunkelnden Himmel vorüber. Und sie waren ein wenig enttäuscht, denn sie hatten einen gastlicheren Empfang erwartet. Sie mussten etliche Male rufen, ehe der Torhüter herauskam. Und er hatte einen dicken Knüppel in der Hand. Er schaute sie ängstlich und argwöhnisch an. Aber als er Gandalf erkannte und sah, dass seine Begleiter trotz ihrer seltsamen Kleidung Hobbits waren, wurde er freundlicher und begrüßte sie. »Kommen Sie rein«, sagte er und schloss das Tor auf. »Hier draußen in der Kälte und Nässe wollen wir nicht lange reden, ein brutales Wetter. Aber der alte Gerstl wird Sie im Pony schon unterbringen, und da hören Sie alles, was es zu hören gibt.« »Und da hören Sie dann später alles, was wir zu sagen haben, und noch einiges mehr«, sagte Gandalf und lachte. »Was macht Heinrich?« Der Torhüter machte ein finsteres Gesicht. »Ist weg«, sagte er. »Aber da fragen Sie lieber Gerstenmann. Guten Abend.« »Guten Abend auch«, sagten sie und traten ein. Und dann bemerkten sie hinter der Hecke am Straßenrand eine neugebaute, lange und flache Hütte, aus der eine Anzahl Menschen herausgekommen waren, die sie über den Zaun nun neugierig anstierten. Als sie zu Lutz Farnrichs Haus kamen, war die Hecke davor zertreten und verwildert, und alle Fenster waren vernagelt. »Meinst du, mit dem Apfel damals hast du ihn getötet, Sam?« sagte Pippin. »Das wage ich nicht zu hoffen, Herr Pippin«, sagte Sam, »aber was aus dem armen Pony geworden ist, das möchte ich gern wissen. An Lutz habe ich manches Mal gedacht, wie die Wölfe da geheult haben und all das.« Sie kamen zum tänzelnden Pony, und es sah wenigstens äußerlich unverändert aus. Und hinter den roten Vorhängen an den unteren Fenstern brannten Lichter. Sie klingelten, und Nob kam an die Tür, öffnete sie einen Spalt weit und lugte heraus. Als er sie unter der Laterne stehen sah, schrie er auf vor Überraschung.
»Herr Butterblüm, Chef«, rief er, »Sie sind wieder da.«
»So, so. Denen werde ich heimleuchten«, hörte man Butterblüms Stimme, und schon kam er selbst herausgestürzt mit einer Keule in der Hand. Aber als er sah, wer sie waren, hielt er jäh an. und seine wutentbrannte Miene ging in den Ausdruck strahlender Freude und Verwunderung über.
»Nob, du flaumschädlicher Idiot«, rief er, »kannst du alte Freunde nicht mit Namen anmelden? Wie kannst du mir so einen Schreck einjagen in Zeiten wie diesen?« »So, so, und wo kommt ihr denn her? Ich hätte nie gedacht, dass ich einen von Ihnen noch mal wiedersehe. Kann man ja auch nicht erwarten, wenn Sie in die Wildnis gehen mit diesem Streicher und all den schwarzen Kerlen in der Nähe. Aber ich freue mich, dass ihr da seid. Und über keinen mehr als über Gandalf. Nur herein, nur herein. Dieselben Zimmer wie letztes Mal sind frei, stehen ja überhaupt die meisten Zimmer leer heutzutage. Lässt sich nicht verheimlichen, werden Sie ja selbst früh genug sehen. Und ich schau gleich mal, was sich machen lässt zum Abendessen, so bald wie möglich. Hab zu wenig Personal im Moment.
»Hey, Nob, du Penner! Sag Bob, er soll...« »Ach, ich hab ja vergessen, Bob ist nicht mehr da, geht abends immer zu seinen Leuten nach Hause.
Na schön, dann bringst du die Ponys der Herrschaften in den Stall, Nob.
Gandalf, dir macht's doch sicher nichts aus, wenn du dein Pferd selbst in den Stall bringst.
Schönes Tier, hab ich dir schon mal gesagt, als ich's das erste Mal gesehen hab. Na, rein mit euch, macht's euch bequem.«
Herrn Butterblüms Redeschwall jedenfalls war unverändert. Und auch was das atemlose Herumrennen anging, schien er noch ganz der Alte zu sein. Doch es war kaum jemand zu sehen, das ganze Haus war still, und aus der großen Schankstube kam nur ein leises Gemurmel von zwei, drei Stimmen. Und das Gesicht des Wirtes, näher besehen im Schein der zwei Kerzen, die er anzündete und vor ihnen hertrug, hatte einige Sorgenfalten mehr bekommen. Er führte sie über den Gang zu dem kleinen Nebenzimmer, wo sie vor mehr als einem Jahr jene sonderbare Nacht verbracht hatten, und sie folgten ihm ein wenig beunruhigt, denn es war nicht zu übersehen, dass der alte Gerstenmann gute Miene zu irgendeinem bösen Spiel machte. Es war alles nicht mehr, wie es mal gewesen war. Wie vorauszusehen, kam Herr Butterblüm nach dem Essen zu ihnen ins Nebenzimmer, um sich zu erkundigen, ob alles zu ihrer Zufriedenheit gewesen sei, und das war es gewesen. Jedenfalls war am Bier und an den Speisen im Pony kein Zeichen eines Niedergangs zu bemerken.
»Ich will mich nicht erdreisten, Sie heute Abend noch in die Schankstube zu bitten«, sagte Butterblüm. »Sie werden müde sein und viele Gäste sind sowieso heute nicht da. Aber wenn Sie vor dem Schlafengehen eine halbe Stunde für mich Zeit hätten, würde ich sehr gern einiges mit Ihnen bereden, in aller Stille und ganz unter uns.«
»Genau das wollen auch wir«, sagte Gandalf. »Wir sind nicht müde. Wir haben uns nicht überanstrengt, nass waren wir, durchgefroren und hungrig, aber all dem hast du abgeholfen. Komm, setz dich zu uns. Und wenn du etwas Pfeifenkraut hast, bist du uns noch mehr willkommen.«
»Na, wenn du etwas anderes wünschtest, wäre mir wohler«, sagte Butterblüm. »Das ist gerade eins von den Dingen, die bei uns knapp sind, weil wir nämlich nur noch das haben, was wir selbst anbauen, und das ist zu wenig. Aus dem Auenland war in letzter Zeit keines zu bekommen. Aber mal sehen, was sich machen lässt.«
Als er wiederkam, brachte er ihnen genug für ein paar Tage, ein Bündel ungeschnittene Blätter.
»Südhang«, sagte er, »das Beste, was wir haben. Aber nicht zu vergleichen mit dem Kraut aus dem Südviertel, wie ich schon immer gesagt habe, obwohl mir sonst in den meisten Dingen nichts über Bree geht, wenn Sie es nicht krumm nehmen.«
Sie ließen ihn in einem großen Sessel am Holzfeuer Platz nehmen. Gandalf setzte sich an die andere Seite des Kamins und die Hobbits auf niedrigen Stühlen dazwischen. Und dann redeten sie viele halbe Stunden lang und erzählten sich alle Neuigkeiten, die Herr Butterblüm hören oder loswerden wollte. Das meiste von dem, was sie zu berichten hatten, waren für den Wirt reine Wunder- und Fabeldinge. Es ging weit über seinen Horizont und entlockte ihm kaum einen anderen Kommentar als ein »Was Sie nicht sagen?«, das er jedem Zeugnis der eigenen Ohren zum Trotz immerzu wiederholte.
»Was Sie nicht sagen, Herr Beutlin, oder war's Herr Unterberg? Ich bring ja schon alles durcheinander. Was du nicht sagst, Meister Gandalf, na sowas! Wer hätte das gedacht heutzutage?«
Aber seinerseits hatte er viel zu erzählen. Die Dinge stünden nicht zum Besten, sagte er. Das Geschäft gehe nicht nur nicht gut, sondern geradezu miserabel.
»Niemand kommt heute mehr von auswärts nach Bree«, sagte er. »Und die Einheimischen, die bleiben meistens in den eigenen vier Wänden und verriegeln die Türen. Angefangen hat alles mit diesen Fremden und Landstreichern, von denen die ersten letztes Jahr den Grünweg heraufkamen, wie ihr euch vielleicht erinnert. Und später kamen dann noch mehr. Manche waren einfach arme Hunde, die vor Schwierigkeiten davonliefen.
Aber die meisten waren üble Burschen, die nichts als Diebereien und Schlimmeres im Sinn hatten. Und Ärger haben wir gehabt hier in Bre, ein übles Theater. Ja, sogar ein echtes Handgemenge hat es gegeben. Und nachher waren mehrere Leute tot, mausetot. Könnt ihr euch sowas vorstellen?
Doch, kann ich, sagte Gandalf.
Wie viele?
3 und 2, sagte Butterblüm, womit er so viele vom großen und so viele vom kleinen Volk meinte.
Das waren der arme Mats Heidezee, Roland Ackerkratz und der kleine Tom Piekedorn von drüben hinterm Berg. Außerdem Willi Steilhang von weiter oben und einer von den Unterbergs aus Stadel. Alles gute Leute, die wir sehr vermissen. Und Heinrich Geißblatt, der früher am Westtor stand. Und dieser Lutz Farnrich, die haben es mit den Fremden gehalten und haben sich mit ihnen davongemacht. Und ich bin überzeugt, die haben sie auch reingelassen, an dem Abend, meine ich, als es zu der Schlägerei kam. Und das war, nachdem wir denen schon mal gezeigt hatten, wo die Tore sind und sie hinausbefördert hatten. Gegen Ende vorigen Jahres war das, und die Schlägerei war dann der Anfang des neuen Jahres, nach dem starken Schneefall, den wir da hatten. Und jetzt gehen sie auf Raub aus und hausen im Freien, verstecken sich in den Wäldern hinter Archet und in der Wildnis weiter nördlich. Wie in den Räuberpistolen, die man sich so aus den schlimmen alten Zeiten erzählt, kann ich nur sagen. Die Straße ist nicht sicher, niemand wagt sich mehr weit fort und man schließt früh alle Türen zu. Überall an der Hecke müssen wir Wachen aufstellen und am Tor sind nachts immer mehrere Mann auf Posten.
»Na, uns hat aber niemand behelligt«, sagte Pippin, »und dabei sind wir doch langsam dahergetrödelt und haben nie eine Wache aufgestellt. Wir dachten, wir hätten alle Gefahren hinter uns gelassen.«
»Oh nein, junger Mann, ganz im Gegenteil«, sagte Butterblüm. »Aber dass sie euch in Frieden gelassen haben, wundert mich nicht.« Mit Bewaffneten, mit Leuten, die Schwerter, Helme, Schilde und all sowas haben, legen die sich nicht an. Das würden die sich zweimal überlegen. Und ich muss schon sagen, ich war auch ein bisschen verdutzt, als ich euch gesehen habe.
Nun erst wurde den Hobbits klar, warum die Leute im Ort so große Augen gemacht hatten, als sie vorüberritten. Weniger vor Staunen über ihre Rückkehr, als vielmehr über ihren kriegerischen Aufzug. Sie selbst hatten sich so sehr an das Waffenhandwerk und das Reiten in geordneten Schwadronen gewöhnt, dass sie ganz vergessen hatten, dass die blanke Rüstung, die unter den Mänteln hervorschaute, die Helme von Gondor und Rohan und die zierlichen Wappen auf ihren Schilden sich in der Heimat ziemlich fremdländisch ausnehmen würden. Auch Gandalf ritt nun auf seinem edlen grauen Pferd in einem weißen Gewand unter einem weiten blausilbernen Umhang und mit dem langen Schwert Glamdring an der Seite.
Gandalf lachte. »Schön, schön«, sagte er, »wenn Sie schon vor uns Fünfen Angst haben, dann sind wir auf unseren Reisen ärgeren Feinden begegnet. Aber jedenfalls wirst du nachts vor ihnen Ruhe haben, solange wir da sind.«
»Wie lange wird das sein?« sagte Butterblüm. »Ich kann nicht leugnen, dass wir froh wären, wenn ihr eine Weile da bliebt. Wir sind doch solchen Ärger nicht gewöhnt, klar. Und die Waldläufer sind alle fort, hat man mir gesagt.« Ich glaube, wir haben bis heute noch nicht richtig begriffen, was die alles für uns getan haben. Denn hier hat's noch Schlimmeres gegeben als nur ein paar Räuber. Im letzten Winter haben Wölfe draußen um die Hecke geheult. Und in den Wäldern treibt sich dunkles Getier herum. Furchtbare Biester. So schlimm, dass einem das Blut erstarrt, wenn man bloß an sie denkt.
Es war schon sehr ruhestörend, versteht mich recht.
Kann ich mir vorstellen, sagte Gandalf. Fast alle Länder sind in letzter Zeit aus ihrer Ruhe gestört worden. Und wie? Aber du kannst aufatmen, Gerstenmann. Du hast am Rande großer Erschütterungen gelebt, und ich bin nur froh zu hören, dass du nicht tiefer hineingeraten bist. Aber jetzt kommen bessere Zeiten. Vielleicht noch bessere als alle, an die du dich erinnern kannst. Die Waldläufer sind zurückgekehrt. Wir sind mit ihnen gekommen, und wir haben wieder einen König, Gerstenmann. Er wird bald auch an eure Gegend denken, und dann wird der Grünweg wieder offen gehalten, und die Boten des Königs werden nach Norden reiten. Es wird kommen und gehen herrschen, und das üble Getier wird aus den Ödlanden verjagt. Überhaupt werden die Ödlande nicht lange öd bleiben. Und wo jetzt Wildnis ist, werden Leute wohnen und Felder bestellen.
Herr Butterblüm schüttelte den Kopf.
»Wenn ein paar ordentliche und achtbare Leute auf den Straßen unterwegs sind, das kann nicht schaden«, sagte er. »Aber Strolche und Raufbolde wollen wir hier in Bre nicht mehr haben und Ausländer auch nicht, nicht mal in der näheren Umgebung. Wir wollen unsere Ruhe.«
Und ich will auch keine Horden von Fremden, die hier ein Lager aufschlagen und da eine Niederlassung gründen und sich um das Ödland raufen.
»Du wirst deine Ruhe haben, Gerstenmann«, sagte Gandalf. »Zwischen Isen und Grauflut oder in den Küstengebieten des südlichen Brandywein ist Platz genug für ganze Königreiche, ohne dass irgendwer näher bei Bre wohnt als viele Tagesritter entfernt. Und viel Volk hat früher einmal weiter im Norden gewohnt, über 100 Meilen von hier am Ende des Grünwegs, auf den Nordhöhen oder am Abendrotsee.«
»Oben? Am Totendeich?« sagte Butterblüm und schaute noch bedenklicher drein. »Das ist verspuktes Land, heißt es. Niemand außer Räubern würde dorthin gehen.«
»Die Waldläufer gehen hin«, sagte Gandalf. »Totendeich, sagst du dazu. So hat man es viele Jahre genannt. Aber richtig, Gerstenmann, heißt es Fornost Erain, die Nordbrück der Könige. Und der König wird eines Tages wieder dorthin kommen. Und dann siehst du mal, was hier für feine Leute durchreiten.«
»Na, das klingt ja vielversprechend, zugegeben«, sagte Butterblüm. »Und dem Geschäft gibt es sicher Auftrieb. Wenn er Bre nur in Frieden lässt.«
»Das wird er«, sagte Gandalf. »Er kennt und schätzt es.«
»Was? Er kennt es?« sagte Butterblüm und schaute verwirrt drein. »Aber ich frage mich, wie soll er das? Wo er doch auf so einem hohen Thron in einem schönen Schloss sitzt, 100 Meilen von hier, und trinkt sicher Wein aus goldenen Bechern, würde mich nicht wundern. Was soll ihm das Pony bedeuten oder ein Krug Bier? Nicht, dass mein Bier nichts taugte, Gandalf. Es ist ungewöhnlich gut, seit du letzten Herbst da warst und ein gutes Wort dreingegeben hast. Wenigstens ein Trost bei all dem Ärger, kann ich nur sagen.«
»Aha«, sagte Sam, »aber er sagt, ihr Bier ist immer gut.«
»Er sagt das? Klar, sagt er. Er ist Streicher, der Hauptmann der Waldläufer. Geht Ihnen das denn noch nicht in den Kopf?«
Es ging endlich doch hinein, und Butterblüms Gesicht war ein Bild sprachlosen Staunens. Die Augen in seinem breiten Gesicht wurden groß und rund, und den Mund sperrte er weit auf. Er schnappte nach Luft.
»Streicher«, rief er aus, als er wieder bei Stimme war. »Der mit einer Krone und mit einem goldenen Becher?« »Na, wo kommen wir denn da noch hin?«
»Zu besseren Zeiten jedenfalls für Bre«, sagte Gandalf.
»Sicher, kann man nur hoffen«, sagte Butterblüm. »Ach, das war seit ewigen Zeiten der schönste Schwatz, an den ich mich erinnern kann. Und ich kann nicht leugnen, dass ich heute Nacht ruhiger und mit leichterem Herzen schlafen werde. Ihr habt mir mächtig viel zu denken gegeben. Aber das kann warten bis morgen. Ich muss ins Bett. Und ihr seid sicher auch froh, in die Falle zu kommen.«
»Hey, Nob«,
rief er und ging zur Tür.
»Nob, du Trottel!«
»Ach«, sagte er dann zu sich selbst und schlug sich an die Stirn, »was fällt mir doch da gleich ein?«
»Hoffentlich nicht wieder ein vergessener Brief, Herr Butterblüm«, sagte Mary.
»Ach, ach, Herr Brandybock, erinnern Sie mich bloß nicht wieder daran. Aber sehen Sie, jetzt haben Sie mich abgelenkt. Wo war ich doch? Stelle? Ah ja, das war's. Ich habe da etwas, das Ihnen gehört. Wenn Sie sich an Lutz Farnrich und die gestohlenen Ponys erinnern. Das Pony, das Sie ihm abgekauft haben, nun, das steht hier. Ganz allein zurückgekommen, jawohl.
Wo es gewesen sein mag, das wissen Sie besser als ich. Es war struppig wie ein alter Hund und mager wie eine Garderobenstange, aber am Leben. Nob hat sich drum gekümmert.«
»Was? Mein Lutz«, rief Sam. »Ich bin doch ein Glückskind. Der Ohm soll sagen, was er will. Schon wieder ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Wo ist er?«
Und Sam wollte nicht zu Bett gehen, ehe er Lutz nicht im Stall besucht hatte. Den ganzen nächsten Tag blieben die Reisenden in Bre, und am nächsten Abend konnte Herr Butterblüm übers Geschäft nicht klagen. Neugier überwand alle Befürchtungen, und das Pony war gedrängt voll. Aus Höflichkeit setzten sich die Hobbits am Abend für eine Weile in die große Schankstube und beantworteten eine Menge Fragen. Die Breländer haben ein gutes Gedächtnis, und Frodo wurde einige Male gefragt, ob er sein Buch schon fertig habe.
»Noch nicht«, sagte er. »Wenn ich jetzt nach Hause komme, muss ich erst mal meine Aufzeichnungen ordnen.«
Er versprach darin, auf die erstaunlichen Ereignisse in Bree einzugehen, damit es nicht ganz uninteressant würde, denn in der Hauptsache schien das Buch ja von abseitigen und belanglosen Affären irgendwo unten im Süden zu handeln. Dann verlangte einer von den Jüngeren nach einem Lied, aber da trat peinliche Stille ein. Er wurde sehr schief angesehen und wiederholte seinen Wunsch nicht. Offenbar wollte man nicht wieder unheimliche Vorfälle in der Schankstube heraufbeschwören. Keine Zwischenfälle, weder bei Tage noch bei Nacht, störten die Ruhe des Breelandes, solange die Reisenden dablieben. Doch früh am nächsten Morgen brachen sie auf, denn weil das Wetter noch immer regnerisch war, wollten sie vor Einbruch der Nacht das Auenland erreichen, und der Weg war noch weit. Ganz Bree war auf den Beinen, um sie zu verabschieden. Und mindestens seit einem Jahr war man nicht mehr so guter Laune gewesen. Wer die Fremden noch nicht in ihrer ganzen Herrlichkeit gesehen hatte, konnte sie nun bestaunen. Gandalf mit seinem weißen Bart und dem Licht, das von ihm auszugehen schien, als wäre sein blauer Umhang nur ein Wölkchen vor der Sonne. Und die vier Hobbits, aufgeputzt wie fahrende Ritter aus fast vergessenen Geschichten. Sogar diejenigen, die über das Gerede vom König gelacht hatten, fingen an zu bedenken, ob an alledem nicht doch ein Körnchen Wahrheit sein könnte. »Also, viel Glück auf den Weg und Glück bei der Heimkehr«, sagte Herr Butterblüm. »Ich hätte es euch vielleicht schon eher sagen sollen, aber nach allem, was wir hören, steht es im Auenland auch nicht zum Besten. Komische Sachen sollen dort passiert sein. Aber man vergisst eins übers andere. Und ich habe ja selbst so viel um die Ohren. Doch wenn ich mich erdreisten darf, das zu sagen, ihr habt euch sehr verändert auf euren Reisen und macht mir jetzt den Eindruck, als könntet ihr mit allen Schwierigkeiten fertig werden. Sicherlich bringt ihr alles schnell wieder ins Lot. Viel Glück. Und je öfter ihr wieder nach Bree kommt, desto mehr soll es mich freuen.« Sie sagten Lebewohl und ritten los, zum Westtor hinaus, auf der Straße zum Auenland. Das Pony Lutz nahmen sie mit, und wie beim vorigen Mal trug es ein gut Teil ihres Gepäcks, aber es trottete munter neben Sam her und schien ganz zufrieden. »Was der alte Gerstenmann wohl gemeint hat«, sagte Frodo. »Manches kann ich mir denken«, sagte Sam finster, »was ich in dem Spiegel gesehen habe, abgehauene Bäume und dergleichen, und mein alter Ohm aus dem Beutelhaldenweg rausgeworfen. Ich hätte schneller heimkommen müssen.« »Und im Südviertel muss irgendwas faul sein«, sagte Mary, »sonst wäre Pfeifenkraut nicht überall knapp.« »Egal, woran es liegt«, sagte Pippin, »Lotho wird dahinter stecken, verlasst euch drauf.« »Tief drin, aber nicht dahinter«, sagte Gandalf. »Ihr vergesst Saruman. Er hat sich für das Auenland schon interessiert, bevor man in Mordor darauf aufmerksam wurde.« »Na, wir haben ja dich bei uns«, sagte Mary, »und so dürfte sich alles schnell bereinigen lassen.« »Bis jetzt bin ich noch bei euch«, sagte Gandalf, »aber nicht mehr lange. Ich komme nicht mit ins Auenland. Die Angelegenheiten dort müsst ihr selbst regeln. Das solltet ihr inzwischen gelernt haben. Versteht ihr immer noch nicht? Meine Zeit ist um. Es ist nicht mehr meine Sache, für andere alles zu richten oder ihnen dabei zu helfen. Und was euch angeht, liebe Freunde, so werdet ihr keine Hilfe mehr brauchen. Ihr seid jetzt selber groß. Gewachsen seid ihr, und zwar sehr hoch. Ihr zählt zu den Großen, und um keinen von euch muss ich mir mehr Sorgen machen. Aber wenn ihr es wissen wollt, ich biege bald ab und reite zu einem langen Gespräch mit Bombadil, einem Gespräch, wie ich es in all meiner Zeit hier nicht hatte. Er ist ein Stein, der Moos ansetzt, und ich war dazu verurteilt, umherzurollen wie ein Kiesel. Aber nun rollen die Tage aus, und wir werden uns viel zu sagen haben.« Es dauerte nicht lange, und sie kamen zu der Stelle an der Oststraße, wo sie sich von Bombadil verabschiedet hatten, und ein wenig hofften und erwarteten sie, von ihm dort begrüßt zu werden. Aber er war nicht da. Auf den Hügelgräberhöhen im Süden lag grauer Nebel, und ein dichter Schleier hing vor dem alten Wald in der Ferne. Sie hielten, und Frodo blickte nachdenklich nach Süden. »Ich würde den alten Knaben so gern wiedersehen«, sagte er. »Ich möchte wissen, wie es ihm geht.« »Gut, wie immer, verlass dich drauf«, sagte Gandalf.
völlig ungestört. Und ich kann mir denken, dass nichts von alledem, was wir getan oder gesehen haben, ihn sonderlich interessieren würde. Ausgenommen vielleicht unser Besuch bei den Ents. Vielleicht findet ihr später Gelegenheit, ihn zu besuchen, aber ich an eurer Stelle würde mich jetzt beeilen, weiterzukommen. Sonst seid ihr nicht an der Brandyweinbrücke, ehe die Tore geschlossen werden.
»Aber da gibt es keine Tore«, sagte Mary, »jedenfalls nicht an der Straße, das musst du doch wissen.
Das Bocklandtor gibt es freilich, aber da lassen sie mich zu jeder Zeit durch.«
»Es gab keine, meinst du«, sagte Gandalf. »Ich glaube, heute wirst du dort welche finden. Und auch am Bocklandtor könntest du mehr Schwierigkeiten haben, als du denkst. Aber ihr werdet es schon schaffen. Auf Wiedersehen, Freunde. Nicht zum letzten Mal, noch nicht. Auf Wiedersehen.«
Er lenkte Schattenfell von der Straße herunter, und das herrliche Pferd trabte die grüne Böschung hinauf, und dann, auf einen Zuruf Gandalfs, raste es davon in Richtung der Hügelgräberhöhen, wie ein Wind von Norden.
»So, da wären wir wieder zu viert, wie wir zusammen aufgebrochen sind«, sagte Mary. »Alle anderen haben wir hinter uns zurückgelassen, einen nach dem anderen. Es kommt mir fast wie ein Traum vor, der langsam verblasst.«
»Mir nicht«, sagte Frodo. »Mir kommt es eher so vor, als würde ich wieder einschlafen.«